Ja, ich freue mich, dass ich mit euch heute wieder Gottes Wort teilen darf. Als ich die Predigt vorbereitet habe, wusste ich noch nicht, wie tief die Lektion eigentlich schon darauf eingeht. Was mich gefreut hat, dass wir einen Abschnitt nicht betrachtet haben, in Anführungszeichen, der wird dann noch verstärkt in der Predigt kommen. Die Predigt ist überschrieben, vergiss nicht zu danken. Und ich möchte mit einer Frage an euch beginnen. Was lehren christliche Eltern ihren Kindern im Normalfall, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie etwas geschenkt bekommen? Danke sagen. Danke sagen. Gleich die nächste Frage. Warum tun Eltern das? Warum leiten sie ihre Kinder an, wenn sie etwas geschenkt bekommen, Danke zu sagen?
Weil Dankbarkeit ist eine positive Haltung.
Aha, eine positive Haltung, ja.
Gott wird gelobt, geehrt und
ja, alles. Genau, es ehrt Gott.
Man erkennt das, was
ja, Anerkennung. Man erkennt an, was der andere für einen getan hat. Dankeschön. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, der darüber berichtet hat, warum Danke sagen wichtig ist. Und es heißt in diesem Artikel, Danke sagen ist nicht nur eine Frage des Anstandes. Sich zu bedanken heißt auch anzuerkennen und wertzuschätzen, was ein anderer für uns tut. Die meisten von uns wurden von ihren Eltern dazu erzogen, Bitte und Danke zu sagen. 100 Male haben wir von der Mutter gehört, wie sagt man, wenn man etwas bekommt? Teils mit Widerwillen, teils freiwillig kam dann das Wort Danke über unsere Lippen. Als Kind konnten wir das Bedanken richtig gut üben, denn wir waren weitgehend darauf angewiesen, dass wir unsere Wünsche von anderen erfüllt bekamen. Jetzt, da wir erwachsen sind, ist das ein wenig anders. Die meisten Wünsche können wir uns selbst erfüllen. Dennoch sind wir manchmal auf die Hilfe unseres Partners, von Freunden, Kollegen, Nachbarn und so weiter angewiesen. Nicht nur tätige Hilfe, sondern auch Zuneigung, einen Ratschlag oder finanzielle Unterstützung wünschen und bekommen wir manchmal von anderen. Durch ein Dankeschön in Form von Worten oder ein kleines Geschenk können wir den Einsatz der anderen für uns anerkennen. Vielleicht habt ihr in eurem Leben aber auch schon Menschen getroffen, den das Wörtchen Danke, das ja eigentlich nur aus 5 Buchstaben besteht, nicht über die Lippen kam, obwohl ihr vielleicht in der einen oder anderen Situation sogar sehr viel für sie getan habt. Für solch ein Verhalten kann es ganz unterschiedliche Gründe geben, wie beispielsweise, die Betroffenen haben nicht gelernt, dass man Bemühungen anderer wertschätzt oder honoriert. Sie betrachten die Unterstützung als selbstverständlich. Sie fühlen sich gegenüber anderen benachteiligt und betrachten deren Einsatz lediglich als gerechten Ausgleich. Sie glauben, ein Anrecht darauf zu haben, dass andere etwas für sie tun. Sie sind gedankenlos oder auf etwas anderes konzentriert. Sie denken nicht darüber nach, was andere brauchen oder wie andere sich fühlen. Sie haben Angst, damit auszudrücken, dass sie die Hilfe der anderen benötigen. Es mag sicher auch noch weitere Gründe geben, warum Menschen es gegenüber anderen an Dankbarkeit fehlen lassen. Wir wollten heute im Rahmen der Predigt darüber nachdenken, was uns die Bibel über Dankbarkeit sagen möchte. Dazu finden wir zum Beispiel im 5. Buch Mose ein ganzes Kapitel, das uns nicht nur die Dankbarkeit empfiehlt, sondern uns sogar zur Dankbarkeit ermahnt. Es ist das 8. Kapitel im 5. Buch Mose und ist in der Luther-Übersetzung von 1984 überschrieben, Ermahnung zur Dankbarkeit gegen den Herrn. Studieren wir die Bibel auf dem Begriff Dankbarkeit, dann werden wir feststellen, dass es hier nicht in erster Linie um Dankbarkeit gegenüber Menschen geht, sondern dass die Dankbarkeit gegenüber Gott hier im Mittelpunkt steht. Ich habe in meiner Konkordanz nur einen einzigen Hinweis gefunden, bei dem es um menschliche Dankbarkeit geht. Wir wollen diesen Hinweis mal anschauen. Er findet sich im ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus im Kapitel 5 und dort in Vers 4. Ein Hinweis über menschliche Dankbarkeit. 1. Timotheus Kapitel 5 und dort der Vers 4. Es heißt, wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so sollen diese lernen, zuerst im eigenen Hause fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen. Denn das ist wohlgefällig vor Gott. In diesem Text geht es unter anderem um die Dankbarkeit der Kinder gegenüber ihren Eltern. Gott erwartet von den Eltern, dass ihre Kinder zur Dankbarkeit gegenüber ihren Eltern wie auch zur Dankbarkeit gegenüber Gott erziehen. Die Kinder sollen also von ihren Eltern Dankbarkeit lernen. Dies setzt jedoch voraus, dass auch die Eltern ihre Dankbarkeit gegenüber Gott ihren Kindern vorleben. Sind die Eltern nicht dankbar, werden es aller Wahrscheinlichkeit nach auch ihre Kinder nicht sein. Wir wollen uns nun den Inhalt des 8. Kapitels im 5. Buch Mose, in dem Gott sein Volk zur Dankbarkeit ermahnt, ein wenig näher anschauen. Ich lade euch ein, mit mir das 5. Buch Mose aufzuschlagen. Und wir lesen dort im Kapitel 8 die Verse 1 bis 18. Vielleicht vorweg, worum geht's hier? In diesem Kapitel wird uns darüber berichtet, was Gott für sein Volk in der Zeit der 40-jährigen Wüstenwanderung getan hat. Ich beginne mit Vers 1. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen, diese 40 Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehren, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Türe und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Bis hierher. Von welchem Wort wird dieser Textabschnitt umrahmt? Ist euch da was aufgefallen? Ist euch da ein Wort so richtig ins Auge gesprungen, der diesen ganzen Textabschnitt richtig einrahmt? Es ist übrigens ein Wort, das auch an vielen anderen Stellen der Bibel vorkommt. Ich gebe euch mal ein Stichwort. Wer weiß, was in 2. Mose 20, Vers 8 steht? Gedenke des Sabbattages. Gedenke. Es geht um das Wort Gedenke. Und es ist im 5. Buch Mose, Kapitel 8, im Vers 2 und im Vers 18 vorgekommen. Was will uns Gott mit diesem Wort sagen? Kann es sein, dass Gott weiß, dass wir Menschen oftmals sehr vergesslich sind und dass wir vieles in unserem Leben als selbstverständlich hinnehmen, was aber im Grunde genommen gar nicht so selbstverständlich ist? Für die meisten Menschen ist es zum Beispiel selbstverständlich, dass sie morgens immer wieder gesund aufstehen und ihre Glieder bewegen können. Aber ist dies wirklich so selbstverständlich? Zeigt uns nicht auch die Realität, dass es durchaus auch anders sein kann? Die meisten Menschen gehen auch davon aus, dass sie am Abend ihr Heim genauso wohlbehalten erreichen, wie sie es am Morgen verlassen haben. Aber kann man in Anbetracht der vielen Unfälle, die uns die Medien täglich berichten, wirklich davon ausgehen? Die meisten Menschen betrachten es auch als ganz normal, sich täglich an einen gedeckten Tisch zu setzen und all die darauf stehenden Gaben zu genießen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wer sie ihnen Tag für Tag immer wieder neu zur Verfügung stellt. Und dass es auch Menschen gibt, die täglich den Hungertod sterben. Diese Menschen stützen sich auch bei allem, was sie tun, auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigene Weisheit und denken nicht im geringsten darüber nach, wer ihnen diese Kraft und Weisheit gegeben hat. Sie betrachten auch all die Schätze, die sie im Laufe ihres Lebens angehäuft haben, als ihren rechtmäßigen Verdienst und als ihr rechtmäßiges Eigentum. Doch was haben wir im 5. Buch Mose Kapitel 8 gelesen? Und ich möchte nochmal die Verse 10 bis 14 und 17 und 18 mit euch lesen. Dort heißt es, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehren, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und jetzt weiter in den Versen 17 und 18. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wem gehört denn eigentlich all das, was wir Menschen auf dieser Erde oft so als selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen? Im Buch des Propheten Haggai, im Kapitel 2, Vers 8, erfahren wir es. Schlagen wir auf das Buch des Propheten Haggai. und lesen dort im Kapitel 2 den Vers 8. Es heißt dort: Denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Der rechtmäßige Eigentümer all dessen, was wir hier auf dieser Erde sehen und betrachten können, ist Gott. All die Bodenschätze, die der Mensch sich als Baumaterial nimmt, sind letztendlich Gottes Eigentum. Und wenn wir Menschen uns davon bedienen, dann sollten wir doch zumindest dabei des Herrn, unseres Gottes, gedenken. So wie wir es im 5. Buch Mose, Kapitel Vers 18, gelesen haben. Warum hat eigentlich das Wort Gedenke so einen wichtigen Stellenwert in der Bibel? Wie gesagt, ja auch im 4. Gebot, 2. Mose 20, Vers 8, Gedenke des Sabbattages. Und auch an vielen anderen Stellen lesen wir von diesem Wort. Ich las einmal folgenden Spruch, der mich immer wieder neu zum Nachdenken anregt. Durch das Denken kommt das Danken. Aus dem Danken kommt das Loben. Durch das Loben kommt die Freude. Was will uns dieser Spruch vermitteln? Nur durch Nachdenken findet der Mensch den Weg zu wahrer Dankbarkeit. Solange er nur gedankenlos in den Tag hineinlebt, wird er all das, was ihn so umgibt, als selbstverständlich oder einfach als gegeben hinnehmen. Wenn der Mensch sich jedoch die Zeit dafür nimmt und sein Leben im Rückblick betrachtet, wird er so manche Situation erkennen, die nicht einfach nur Zufall, sondern durch eine höhere Macht geführt war. So ging es mir, als ich damit anfing, mich in meinem Leben mit Gott näher zu beschäftigen. Ich wurde tief davon beeindruckt, dass Gott bereits zu einer Zeit aktiv in mein Leben eingegriffen hatte, als ich im Grunde genommen noch gar nichts von ihm wissen wollte. Besonders fasziniert hat mich in diesem Zusammenhang die Aussage des Apostels Paulus, die wir im Römerbrief finden, dort im Kapitel 5, in den Versen 6 bis 8. Ich lade euch ein, diese Verse mit mir zu lesen. Römerbrief, Kapitel 5 und dort die Verse 6 bis 8. Es heißt dort: Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Zu einer Zeit, als wir Gott noch den Rücken und nicht das Angesicht zugekehrt haben, hat er sich schon unter dem Einsatz seines eigenen Lebens für uns dahingegeben und uns in seiner überaus großen Liebe zu sich gezogen. Ja, auch schon bevor Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, hat Gott uns bereits im Alten Testament durch den Propheten Jeremia im Kapitel 31, Vers 3 wissen lassen, dass er uns mit ewiger Liebe geliebt und uns zu sich gezogen hat aus lauter Güte. Ungefähr 2 Jahre, bevor ich damit anfing, mich mit Gott und mit seinem Wort näher zu beschäftigen, kamen meine Eltern und ich auf eine Urlaubsfahrt mit unserem Auto in eine lebensbedrohliche Situation, die menschlich gesehen völlig aussichtslos war. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich so richtig den Tod vor Augen hatte. Da war nur noch ein Gedanke: Jetzt ist's aus. Dass wir dennoch aus dieser aussichtslosen Situation ohne einen Kratzer weder an uns selbst noch an unserem Auto herausgekommen sind, ist für mich bis heute menschlich gesehen nicht zu erklären. Wäre damals mein Leben zu Ende gewesen, wäre ich ohne Gott gestorben. Aber Gott hat uns in dieser aussichtslosen Situation noch einmal bewahrt und uns das Leben erneut geschenkt. Diese und viele andere Situationen in meinem Leben führten mich durch Nachdenken zu immer größerer Dankbarkeit gegenüber Gott, meinem Schöpfer, Erhalter und Erlöser. In der Bibel wird der Mensch an verschiedenen Stellen zur Dankbarkeit gegenüber Gott, seinem Schöpfer, aufgefordert. Warum erwartet Gott eigentlich vom Menschen Dankbarkeit? Braucht Gott denn unseren Dank? Ist er darauf angewiesen? Wer wird letztendlich dadurch gesegnet? Gott oder der Mensch? In dem Buch Gemeinschaft mit Gott finden wir zum Beispiel auf Seite 24 den Hinweis, dass sich Dankbarkeit förderlich auf unsere Gesundheit auswirkt. Es heißt, nichts ist der Gesundheit von Körper und Seele förderlicher als ein Geist der Dankbarkeit und des Lobens. In dem Buch Das Leben Jesu, Seite 56, wird uns von Jesus gesagt, dass er oft die Freude seines Herzens zum Ausdruck brachte, indem er Psalmen und geistliche Lieder sang. Dann wieder hörten die Einwohner Nazareth seine Stimme sich in Lobpreis und Danksagung zu Gott erheben. Durch seinen Gesang hielt er Verbindung mit dem Himmel. Und wenn seine Gefährten von ihrer Arbeit müde wurden und klagten, ermunterte er sie durch die lieblichen Weisen aus seinem Munde. Sein Lobpreis schien die bösen Geister zu bannen und seine Umgebung wie der Weihrauch mit Wohlgeruch zu erfüllen. Die Gedanken seiner Zuhörer wurden aus ihrer irdischen Gebundenheit in die himmlische Heimat versetzt. Manche von euch haben vielleicht von unserem ehemaligen Prediger Hans Kloß noch den Satz in guter Erinnerung, den er in seinen Predigten immer wieder erwähnte. Und heute in der Sabbatschule hat ihn schon einer gesagt. Ich wiederhole ihn hier nochmal. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Die Frage ist nun, wann kann man Gott danken, ihn loben und preisen? Eigentlich doch nur dann, wenn man mit ihm lebt und Erfahrungen mit ihm macht. Macht es Sinn, Gott zu danken, ihn zu loben und zu preisen, wenn man mit ihm nichts erlebt hat? Im Psalm 107 finden wir auf diese Frage die Antwort. Schlagen wir auf den Psalm 107. Psalm 107 und lesen dort die Verse 1 bis 9. Es heißt dort, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahnten Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zu der Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit allem Guten. Gemäß diesen Versen erwartet Gott unseren Dank, nachdem er uns Gutes erwiesen hat. An dieser Stelle möchte ich euch unser ehemaliges Liederbuch »Wir lieben Gott« in Erinnerung rufen. Wisst ihr eigentlich, warum die Lieder in diesem Liederbuch nach wie vor wertvoll sind? Weil die meisten Lieder in diesem Liederbuch dadurch entstanden sind, dass Menschen darin zum Ausdruck bringen, was sie mit ihrem Gott erlebt haben. Es sind Lieder der Erfahrung. Leider sind viele dieser Erfahrungslieder, dieser alten Erfahrungslieder in unserem neuen Liederbuch singt unserem Gott nicht mehr vorhanden. Und ich empfehle euch deshalb, unser ehemaliges Liederbuch Wir loben Gott für euch ganz persönlich wieder einmal zur Hand zu nehmen und euch mit den Strophen dieser alten Erfahrungslieder zu beschäftigen. Ihr werdet dabei die Entdeckung machen, dass die Menschen, die diese Verse geschrieben haben, nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens standen. Wenn es mir gut geht und ich alles habe, was ich zum Leben brauche, ja, dann ist es einfach, Gott zu loben und zu preisen und ihm für all das Gute zu danken, was er mir gibt. Was aber, wenn ich mich gerade auf dem Weg durch das Tal der Todesschatten befinde, so wie es der Psalmist im Psalm 23, Vers 4 zum Ausdruck bringt, kann ich dann auch noch Gott danken, ihn loben und ihn preisen? Als ich vor etwa 22 Jahren in eine Depression verfiel und nicht mehr so recht wusste, wie ich mein Leben wieder in den Griff bekommen kann, da waren mir unter anderem gerade diese Lieder aus dem Liederbuch »Wir loben Gott« eine große Hilfe. Eins dieser Lieder, das mich bis heute immer wieder tief bewegt, habe ich vor vielen Jahren auf einer Jugendleitertagung kennengelernt. Einer der dort anwesenden Jugendsekretäre hat am Ende der Tagung in seiner Schlusseindacht über die Verse dieses Liedes gesprochen. Es ist das Lied 301 und es beginnt mit den Worten: Mit dir, o Herr, verbunden, fühle ich mich nie allein. Ich möchte an dieser Stelle die 5 Strophen dieses Liedes mit euch lesen. Mit dir, o Herr, verbunden, fühle ich mich nie allein. Mir bleibt zu allen Stunden dein tröstlich nahe sein. In frohen, lichten Tagen, auf blumenreicher Bahn, darf ich mein Glück dir sagen, und du nimmst teil daran. Doch wenn die Wunden brennen, der Pfad voll Dornen ist, dann lernt man erst erkennen, wie stark und treu du bist. Du kannst den Schmerz verstehen, den keiner sonst versteht. Du kannst die Wunde sehen, die jedem Blick entgeht. Wenn anderer Wohl und Wehe mir tief zu Herzen geht, wenn ich Gefahren sehe, wenn man mich missversteht, dann darf ich vor dich treten und niemand weiß davon. Du hörst das stille Beten, das leise Seufzen schon. Wenn mir die Worte fehlen, du siehst den Glaubensblick. Du kennst den Grund der Seelen und ordnest mein Geschick. Und wenn ich gar nicht sehe, wie alles werden soll, ich bleib in deiner Nähe und harre glaubensvoll. Wie könnte ich einsam werden? Wir sind ja immer zwei. Im Glück und in Beschwerden bist du, o Herr, dabei. Was ich dir nicht darf sagen, da will ich nichts davon. Denn alles will ich tragen, o Herr, vor deinen Thron. Ellen White, die in persönlichen Briefen viele Menschen ermutigte und ihnen Trost zusprach, wurde einmal gefragt, ob sie denn selbst niemals traurig wäre. Sie antwortete: Oh doch. Darauf fragte man sie: Was machst du dann, wenn du dich in diesem Zustand befindest? Sie antwortete darauf: Dann fange ich an, Gott im Lied zu loben und ihm für all das zu danken, was er in meinem Leben bisher getan hat. Und dann verschwinden nach und nach die dunklen Wolken und es wird wieder hell. Ergänzend dazu wird uns in dem Buch Gemeinschaft mit Gott auf Seite 24 eine sehr wertvolle Empfehlung gegeben. Es heißt dort: Gesang ist eine Waffe, die wir immer gegen Entmutigung und Verzagtheit einsetzen können. Wenn wir auf diese Weise unser Herz der sonnigen Gegenwart des Heilandes öffnen, dann werden wir Gesundheit und seinen Segen empfangen. In einem bekannten Lied heißt es unter anderem: Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Danken und Loben gibt uns eine neue Blickrichtung. Beides verändert unser Leben zum Guten und veredelt letztendlich auch unseren Charakter. Der Grund, warum viele Menschen einen verdorbenen Charakter haben, ist ein Mangel an Dankbarkeit gegenüber Gott. So schreibt es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer im 1. Kapitel, Vers 21. Schlagen wir den Römerbrief mal auf und lesen dort im 1. Kapitel den Vers 21. Dort heißt es: Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr verständiges Herz ist verfinstert. Wenn Dankbarkeit und Lob gegenüber Gott im Leben eines Menschen Mangelware sind, dann mangelt es auch im Leben solcher Menschen an wahrer und echter Freude. In einem unserer früheren Bibelstudienanleitungen zu den beiden Thessalonicherbriefen des Apostels Paulus finden sich dazu die folgenden Gedanken. Es heißt dort: Interessanterweise haben die beiden griechischen Wörter für freuen und dankbar sein die gleiche Wurzel. Der Schlüssel zur göttlichen Freude ist ein Geist beständiger Dankbarkeit gegenüber Gott. Öffne deine Augen. Wir sind von Geschenken Gottes umgeben. Wir vergessen nur, ihm dafür zu danken. Und das oft genug deshalb, weil wir uns völlig von den Anfechtungen und Kämpfen des Lebens vereinnahmen lassen. Würden wir die Grundeinstellung der Dankbarkeit gegenüber Gott mehr und mehr pflegen, dann wären wir viel enger mit ihm verbunden und unser Leben wäre von Freude erfüllt. In der Bibel wird uns von einem Mann berichtet, der in seinem Umfeld nicht gerade sehr Erfreuliches erlebte. Dies ging sogar so weit, dass er darüber fast an seinem Leben verzweifelt wäre, wenn er letztendlich nicht in Gott seinen Halt gefunden hätte. Es war Asaf, von dem wir im Psalm 73 die Worte lesen: Dennoch, obwohl ich das alles hier erleben muss, bleibe ich stets an dir. Stets meint beständig, unaufhörlich, wie eh und je. Und wir wollen einmal die Verse lesen, die am Ende vom Psalm 73 Asaf für uns hinterlassen hat. Psalm 73, wir lesen dort die Verse 23 bis 26 und 28. Psalm 73, von Vers 23 bis 26 und dann 28. Asaf schreibt hier: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Im Buch des Nehemia lesen wir im Kapitel 8, Vers 10: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Dies war auch die Lebenserfahrung von König David, wie er sie im Psalm 16, Vers 11 zum Ausdruck bringt. David sagt dort: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Möge die Lebenserfahrung Davids auch unsere Lebenserfahrung sein, die Gott einem jeden von uns durch seinen Heiligen Geist über den Weg des Nachdenkens, des Dankens und des Lobens schenken möchte. Amen. Ja, unser wunderbarer Gott und Vater in dem Himmel, dir allein gebührt die Ehre, das Lob, der Preis und der Dank, so wie wir es gerade in diesem Lied zum Ausdruck gebracht haben. Du bist unser Gott, du bist unser Schöpfer, Erhalter, unser Erlöser und auch der, der uns wiederherstellen möchte zu seinem Bilde am Ende der Zeit. Danke, lieber Heiland, für all das Gute, das in unserem Leben von jedem Einzelnen von uns, der jetzt vor dir steht, getan hat. Ja, Herr, wir sind oft sehr vergesslich und vergessen all das Gute, das du uns getan hast, besonders dann, wenn wir wieder in einer neuen Krisensituation stecken. Lass uns besonders dann Rückschau halten auf unser Leben und all die Stationen betrachten, durch die du uns begleitet hast und in denen du uns geholfen hast. Ja, Herr, unsere Hilfe, sie steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie kommt von dem Schöpfer Himmels und der Erde, von dem König des gesamten Universums, der allein Wunder tut, so wie wir es auch heute in dem Psalmen studiert haben. Du allein tust Wunder und du kannst Wunder in einem jedem Leben von uns tun. Danke, Herr, dass wir diese Wunder erkennen dürfen. Ob es kleine Wunder oder große Wunder sind, lass uns nicht immer auf die großen Wunder schauen oder Aussicht halten, sondern lass uns die kleinen Wunder erkennen, die du täglich in unserem Leben tust und dich dafür loben und preisen. Herr, es gibt nichts Schöneres und vor allem die Freude, die wir dann erleben in unserem Herzen, sie wird wunderbar sein. So wie Ellen White es sagt, die schwarzen Wolken werden sich nach und nach verziehen. Und es wird wieder hell. So segne uns als ganze Gemeinde. Herr, wir leben in einer düsteren Welt. Und wir wissen, dass die Zustände immer schlimmer werden am Ende. Aber Herr, lass uns unseren Blick aufheben zu dir. Lass uns Himmelsluft atmen, schon hier auf dieser Erde. Und lass uns an all das Wunderbare denken, das du für dein Volk bereithältst. Und wir halten Rückschau auf das Volk Israel in der Vergangenheit, welch große Wunder getan hast. Und du wirst sie auch noch mal am Ende tun. Und du tust sie auch schon jetzt in unserem persönlichen Leben. So segne uns als Volk, als dein Volk, das du erlöst hast und das du auch zum Ziel bringen wirst. Lob, Preis, Ehre und Dank sei allein dir dafür. Amen. Amen.